Und auch in Ungarn wird heute ein neues Parlament gewählt. Seit 2010 ist dort Viktor Orbán Premierminister und vor allem im Westen der EU nicht unumstritten. Jedes Mal gewann seine Fidesz-Partei zusammen mit den Christdemokraten mit 2/3-Mehrheit. Nun könnte die heutige Wahl, die noch bis 19 Uhr andauert, erstmals spannend werden, da sich 6 Oppositionsparteien von rechtsnational bis linksliberal zusammengeschlossen haben, um Orbán endlich abzulösen. Der konservative Spitzenkandidat Peter Markisai tritt gegen ihn an und ist der Hoffnungsträger. Ich bin nun verbunden mit unserem Korrespondenten in Budapest, Wolfgang Fichtel. Herr Fichtel, ist denn die Hoffnung auf einen Wechsel in Ungarn berechtigt?
Nach den letzten aktuellen Umfragen eher nein. Aus dem Kopf an Kopf Opposition und Fidesz-Partei ist ein Vorsprung Orbán geworden. Wie groß werden wir erst im Laufe des Abends oder vielleicht auch erst morgen früh sehen. Was hier in Budapest erwartet wird, dass die Opposition die Wahlkreise in der Hauptstadt gewinnt. Aber auf dem Land scheint Fidesz vorn zu sein.
Wie ist denn aus Ihrer Sicht der Wahlkampf verlaufen? Hat zum Beispiel der Ukraine-Krieg Orbán in die Hände gespielt?
Ja, es gab 2 Phasen, viel Hoffnung für die Opposition. Am Anfang Kopf-an-Kopf-Rennen, Achtungserfolg, immerhin für die Notgemeinschaft ehemaliger politischer Gegner. Und sie wollten reden über Korruption, über die Haltung zur EU, über den Rechtsstaat. Und das ist weggewischt worden, seit Orbán-Freund Putin die Ukraine angegriffen hat. Der Krieg kam und Orbán hat sehr geschickt reagiert. Er gab den besorgten starken Landesvater, der Ungarn aus dem Krieg weiträumig raushält, obwohl Ungarn natürlich EU- und NATO-Mitglied ist. Das wirkte offenbar beruhigend, dämpfend, vor allem auf die Wechselstimmung im Land.
Wir sehen Ungarn ja immer nur über Fidesz, über Herrn Orbán und über Budapest. Wie ist das denn mit dem Stadt-Land-Gefälle? Wie schaut es denn meinetwegen aus in kleineren Städten wie etwa Pécs?
In kleineren Städten, wir waren viel unterwegs jetzt in der letzten Zeit an der Grenze zur Ukraine, da haben die Leute andere Sorgen. Da geht es um die Lebensmittelpreise, da geht es um die Benzinpreise, die müssen heizen, da geht es um die Gaspreise. Also da leben viele ältere Leute, Rentner, die sich natürlich freuen über Wahlgeschenke, wenn die Fidesz-Regierung plötzlich ein 13. Rentnergehalt quasi auszahlt aus der Staatskasse. Also da verfangen solche Argumente, weil da das Leben doch viel schwieriger ist als zum Beispiel in der Hauptstadt Budapest.
Das ist jetzt vom Krieg geprägt. Wir wissen ja allgemein wenig über den ungarischen Alltag und die hiesige Berichterstattung. Ich erinnere da an den vergangenen Sommer, als es um diese Schulbuchdebatte in Ungarn ging, prägt natürlich unsere Wahrnehmung von dem Land. Was ist denn sonst noch eigentlich wichtig für die Menschen? Schweißt die das eigentlich nicht zusammen, wenn sie so etwas aus dem Westen hören?
Was aus dem Westen hören. Also München-Budapest sind 6,5 Stunden mit dem Zug. Das ist nicht weit weg. Die Menschen ticken hier auch nicht so wirklich anders als in Deutschland. Sie haben, wie in Deutschland, Angst vor einer Krise. Sie müssen heizen mit Gas, müssen Auto fahren mit Benzin, müssen oft pendeln, weit fahren zur Arbeit. Und sie fürchten sich vor den Folgen des Krieges, sind verunsichert. Und das waren dann natürlich auch für erfahrene Wahlkämpfer wie Orbán willkommene Wahlkampfthemen, auf die er eingestiegen ist.
Spitzenkandidat, ich habe es ja schon angesprochen, ist Peter Markisai, Vater von 7 Kindern, der sich selber als sehr gläubig und katholisch bezeichnet, sich dennoch proeuropäisch gab in vielen Reden, aber gleichzeitig auch gegen Zuwanderung von Migranten sich gewendet hat, also wie Viktor Orbán auch. Was würde sich unter ihm ändern? Was bliebe gleich?
Peter Markisai ist ganz klar pro-europäisch. Er will den Euro einführen anstelle des maroden Forint zum Beispiel, will die EU-Staatsanwälte ins Land lassen gegen die Korruption im Land, will verlässlicher NATO-Partner sein, der sich nicht auf neutral zurückzieht gegenüber dem Kriegsherrn Putin. Das würde sich auf jeden Fall ändern. Was aber natürlich schwierig ist für die Opposition. Orbán hat mit seiner 2/3-Mehrheit in den letzten Jahren viele Schlüsselstellen dauerhaft und unabsetzbar besetzt. Den Generalstaatsanwalt zum Beispiel, den bekommt die Opposition erstmal nicht los. Und die Staatskassen dürften auch leer sein, denn Orbán weiß, diesmal geht es auch für ihn um alles. Also hat er Wahlgeschenke verteilt. Also für die Opposition, falls sie gewinnen würde, wäre das auch ein sehr, sehr zäher Neustart.
Zäher Neustart, nicht nur weil, wie Sie sagen, Schlüsselpositionen im Staat und in der Verwaltung besetzt sind. Wie groß sind eigentlich die Chancen? Wir haben ein 6-Parteien-Bündnis. Das ist, glaube ich, hier in Deutschland etwas Unvorstellbares, momentan jedenfalls noch. Das muss sich ja irgendwie einigen und kommt aus sehr, sehr, sehr verschiedenen Richtungen. Wie wahrscheinlich ist denn eine schnelle Regierungsbildung, wäre sie im Falle eines Wahlsieges der derzeitigen Opposition?
Gute Frage. Also was uns aufgefallen ist, dass es wirklich eine Notgemeinschaft ist. Dass sie wussten, wenn wir weiter so zersplittert agieren, auch die schon mal Regierenden zwischen zwei Orban-Regierungen, den Sozialdemokraten, allein schaffen wir das nicht. Wir müssen uns irgendwie zusammenraufen. Dann hat es sehr, sehr lange gedauert, bis man ein gemeinsames Wahlprogramm gefunden hat. Da hat die Opposition wertvolle Zeit im Wahlkampf verloren. Es gibt ein paar Dinge, die schon angekündigt wurden. Die Rechtsaußenpartei Jobbik hat zum Beispiel gesagt, naja, wir sind stark auf dem Land, wir sind wichtig. Peter Markizay darf den Ministerpräsidenten machen, aber der Innenminister, der gehört uns. Kann sein, dass es da schon Absprachen gibt, aber im Detail kann auch sein, dass sich das dann wirklich zieht, wenn es wirklich an die Regierungsbildung geht und an das Themenverteilen und an die Richtung. Denn wie gesagt, von ganz links bis ganz rechts wäre alles dabei bei dieser Regierung.
Eine Frage zum Schluss. In Tschechien war ja bei den Wahlen im vergangenen Jahr ebenfalls ein Vielparteienbündnis angetreten, in dem Fall 5 Gruppierungen, um den der Korruption verdächtigen Präsidenten Babiš abzulösen. Wird das jetzt ein Modell in Osteuropa, dass immer mehr kleine Parteien sich zusammenschließen müssen, um mächtige Präsidenten, die sich über ein Jahrzehnt oder länger in das Parteiensystem mit ihren großen Parteien eingefressen haben, noch demokratisch ablösen zu können?
Das könnte gut sein. Wir erleben es ja auch in anderen Teilen Europas. Überall da, wo eine zersplitterte Opposition nichts ausrichten kann, ist es natürlich klug, koalitionsfähig zu sein. In Demokratien ist es ganz normal, dass es sehr unterschiedliche Koalitionen gibt, die sich neue Mehrheiten sucht. Ob das auf Anhieb gelingt und Modell wird, schauen wir mal. Ein Modell bemerke ich aber schon, es scheint das Modell Quereinsteiger zu sein. Peter Markizay ist einer, ein unbelasteter Spitzenkandidat, keiner aus den alten Kadern. Ich finde im Moment das beeindruckendste Beispiel ist Präsident Zelensky in der Ukraine, Diener des Volkes, aber auch Bulgarien. 4 Parteien haben sich zusammengetan unter Ministerpräsident Kirill Petkov von der neuen Antikorruptionspartei. Der Ministerpräsident ist aufgewachsen in Kanada, kommt quasi direkt von der Harvard Business School und von dem eigenen Unternehmen. Ja, könnte ein Modell werden.
Vielen Dank, Wolfgang Fichtel. Auch in Frankreich.